Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Wie doll sie sich gefreut haben, dass sie, sag ich mal so, dass ihre Geschichte so erzählt wird und dass sie auch auf diese Art und Weise in Szene gesetzt wurden.
Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der regionalen Kulinarik in Berlin und Brandenburg ein. Meine Gäste sind Lukas Freitag und Felix Fröhlich, die Autoren des neuen Buchs Vom guten Essen, Anbau und Genuss in Berlin und Brandenburg. Lasst uns mal gemeinsam entdecken, wie sich die kulinarische Landschaft zwischen Hauptstadt und Uckermark entwickelt und welche spannenden Geschichten sich dahinter verbergen. Grüßt euch, ihr beiden. Es freut mich riesig, dass ihr mit dabei seid.
Hi, Johannes.
Hallo. Grüße aus Berlin.
Ja, Lukas und Felix, was hat euch denn dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Woher kamt ihr und was ist letzten Endes davon dann tatsächlich auch ins Buch mit eingeflossen? Nehmt uns mal mit und ja, erzählt mal noch ein bisschen von euch.
Ja, also ich bin Felix und neben mir ist Lukas. Lukas und ich haben uns beim Studieren kennengelernt in Eberswalde. Und ich sag mal, das ist so ein Kosmos, in dem es um Regionalität, Nachhaltigkeit und so alternative Wirtschaftsmodelle geht und auch viel um Biobauern und um Försterei. Also alles auch viel so Handwerkliches und auch Lebensmittelhandwerk und das hat uns beide schon immer inspiriert. Mich von Kindesbeinen an, weil ich in einem Gasthaus groß geworden bin. Lukas als waschechter Brandenburger und da haben wir eben einfach viel zu Kulinarik gearbeitet und in dem Zuge sind wir drauf gekommen, lass uns doch unsere Leidenschaften mal vereinen, das Fotografieren und auch das Schreiben beziehungsweise die Gastronomie und daraus ist dann das Buch entstanden, ist auch nicht von heute auf morgen, also das war, sage ich mal, auch ein Prozess von 2 bis 3 Jahren, vom ersten Gedanken, bis es dann tatsächlich auch soweit war, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Stichwort Eberswalde, da sind wir uns eigentlich so in der Mensa richtig begegnet. Wir haben nämlich einen kleinen Mensa-Hack festgestellt, wenn man in die Mensa geht, kurz nachdem sie aufgemacht hat um 11 und dann noch ein zweites Mal, kurz bevor sie schließt, kurz vor 14 Uhr, dann kann man alle 4 Tagesgerichte durchessen, wenn man sich bald teilt. Und da hat man also viel Zeit, um über Essen zu sprechen, genau. War ein ganz guter Startpunkt, glaube ich, um sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben später unsere Masterarbeit zusammengeschrieben und haben über Kooperationen zwischen verschiedenen Stationen in der Wertschöpfungskette gesprochen. Also wie kann man voneinander lernen? Wie kann man Wissen zugänglich machen? Und haben dann gesagt, ey, lass uns nochmal mit den Betrieben sprechen, mit denen wir da gesprochen haben. Aber so drüber schreiben, dass es Spaß macht zu lesen. Dass es nicht in irgendeiner Schublade verschwindet, sondern dass da Leute Freude dran haben, weil ganz viele von den kleinen, handwerklich arbeitenden Betrieben total spannende Stories zu erzählen haben. Und wir haben versucht, ein bisschen die Menschen auch in den Fokus zu rücken, die sonst eigentlich unsichtbar arbeiten. Also wir arbeiteten ja mit Müller. Ne? Wie sieht sein Alltag aus? Keine Ahnung heutzutage. Und so Akteure haben wir mal vorgestellt und haben versucht, die ein bisschen kennenzulernen, eine Idee davon zu kriegen, was bewegt die, warum arbeiten die anders, als die industrielle Norm es so macht. Was kommt da auch für ein spannenderes Produkt bei raus? Ne? Denn am Ende, wir sind ja beim Genuss-Podcast, das sind andere Produkte, die da entstehen.
Hm? Ja, also war eure Arbeit eigentlich so ein bisschen die Basis und der Grundstein dafür, dass danach das Buch geschaffen worden ist? Oder hängt das überhaupt gar nicht so miteinander zusammen?
Also ja und nein, es ist thematisch wirklich, hängt es gar nicht miteinander zusammen. Das eine ist irgendwie eine vernördete Version, um auch sozusagen das skalierbar zu machen, das Wissen für Nachhaltigkeit in Sachen Masterarbeit und wie man das sozusagen vielen Menschen zugänglich machen, wie man vielen Menschen den Zugang dazu geben kann. Die Antwort sind wir bis heute eigentlich schuldig, weil wir es selber nicht 100% rausgefunden haben, sondern nur eben Ansätze zeigen könnten.
Und vom guten Essen ist das Gegenteil von der Masterarbeit, würde ich sagen, was so Nahbarkeit angeht. Das ist total snackable geschrieben.
Also mehr Emotion und in der Masterarbeit eben viel mehr Zahlen und Tabellen, nehme ich an.
Genau, man kann einfach so auch mal reinschmökern. Ne? Die Kapitel, die Porträts sind 3 Doppelseiten lang. Das hat man so während dem Morgenkaffee super mal geschafft. Und wir haben versucht, ein Buch zu schreiben, bei dem man am Ende schlauer ist als vorher, aber ohne, dass es sich irgendwie nach Lehrbuch oder sowas anfühlt.
Ja. Ne? Schauen wir doch mal ein bisschen näher ins Buch rein. Das Buch ist in 8 Kapitel unterteilt, korrekt?
Ja. Yep.
Und könnt ihr da einfach mal einen kurzen Überblick geben, was da ja in jedem Kapitel einen erwartet? Ihr habt es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, Porträts von Produzenten, da kommen wir auch nachher nochmal dazu, auch Gastronomen kommen zu Wort und werden porträtiert. Aber wie ist das Buch denn jetzt komplett aufgeteilt? Es fängt mit Boden an, das kann ich schon mal sagen.
Genau, also im Prinzip haben wir die Reise des Essens so ein bisschen nachbilden wollen und mit dem Boden fängt natürlich auch alles an, ist sozusagen für Gemüse, Brot, alles, was wir so gerne zu uns nehmen, Kartoffeln, die Grundlage, weil daraus sozusagen das alles ja erwächst und da geben wir den Sachen auch einen Grund, was macht einen guten Boden aus, was sind die Zusammenhänge, welche Problematiken gibt es denn mit der industriellen Landwirtschaft? Ist, sage ich mal, das anspruchsvollste und vielleicht komplexeste Thema, wohingegen Korn dann schon so ein bisschen einfacher zugänglich wird. Da sprechen wir eben auch einfach vom Anbau, was wird angebaut, woher kommt unser Korn und dass es eigentlich ein super anonymes Produkt ist, dass es auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Aber auch sozusagen, wie die Bäckerausbildung heute aussieht und dass das eben auch die Ausbildung sich an die industriellen Maßstäbe des Brotkonsums angepasst hat und es sozusagen handwerkliches Backen eher die Ausnahme ist und dass es eben viel darum geht, ja, Fertigrohlinge irgendwie da Maschinen zu bedienen. Und in Sachen Gemüse geht es um Gemüse und regionales Gemüse und auch, dass man da eben sieht, dass sozusagen eigentlich fast gar kein Gemüse aus der Region kommt. Das allermeiste kommt eben aus dem Süden. Hat teilweise Vorteile, hat teilweise Nachteile. Also auch da versuchen wir jetzt gar nicht, so diese regionale Keule zu schwingen, dass alles Regionale super und gut ist. Im Gegenteil, in Brandenburg ist es super trocken und auch da braucht eine Tomate viel Wasser. Ob das so sinnvoll ist im Freiland, ist natürlich auch fraglich. Also wir haben versucht, das relativ undogmatisch anzugehen und irgendwie nicht zu belehren, sondern eher so den Status quo zu zeichnen. Thema Milch geht es ja um das Thema Milch und auch wie sozusagen das mit der Fleischindustrie zusammenhängt, dass viele, dass also wenn Kühe geboren werden, natürlich können nur die weiblichen Kühe Milch geben. Wie wird Käse hergestellt? Was sind die ganzen Produkte? Viel auch um so Förderungspolitik der EU, aber eben auch, dass die das Fleisch von den männlichen Kälbern sozusagen, die werden oft einfach aussortiert und im besten Fall werden sie irgendwie an einen guten Hof weiterverkauft, aber oft eben nicht. Und dann landen sie dann am Ende auf unseren Tellern und kommen in Mastbetriebe. Aber natürlich auch über die pflanzlichen Alternativen, die es gibt heutzutage zu Milch. Und beim Thema Fleisch eben einfach um die Fleischindustrie ist, sage ich mal, natürlich landwirtschaftlich mit die problematischste Industrie, weil sie am meisten Treibhausgase verursacht und auch am meisten Regenwaldabholzung begünstigt durch eben diese großen Weideflächen, aber auch durch den Futteranbau. Ganz viel Getreide zum Beispiel, also oft schlagen wir da auch wieder Brücken, ganz viel Getreide wird eben auch dazu verwendet, um Tiere zu füttern und nicht um Menschen satt zu kriegen. Auch das ist ja einfach eine gesellschaftliche Entscheidung. Es ist jetzt nicht, dass wir das per se anprangern. Lukas und ich essen auch Fleisch, versuchen es natürlich bewusst zu machen. Das wollen wir den Menschen einfach sozusagen bewusst machen, weil es ja auch am Ende immer eine Konsumentscheidung ist für und gegen etwas. Und ja klar, Thema Fleisch ist aber auch natürlich die größte Industrie, mit der am meisten Geld umgesetzt wird. Und deswegen ist die natürlich auch sehr mächtig. Und beim Fisch geht es vor allen Dingen einfach, Brandenburg ist ja auch ein sehr seenreiches Land, um die Bewirtschaftung der Teiche, aber auch da eben zum Beispiel kann man keine Salmoniden, also keine Forellen oder Saiblinge gut züchten, weil es einfach oft zu warm ist in den Seen. Das heißt, es ist eigentlich eher was im Süden ist, aber wir haben jemand gefunden, der das trotzdem macht, weil es da so eine Quelle gibt. Einfach auch da so ein bisschen eingehen, aber das ist natürlich nicht so eine globale Industrie auf Binnenwässer bezogen, wie jetzt zum Beispiel beim Fleisch, weil da geht es ja natürlich eher so um Meeresfisch und das haben wir einfach bewusst ausgelassen, weil wir in Brandenburg und Berlin leider keinen Zugang zum Meer haben.
Zwei Kapitel fehlen noch, Bienen und Streuobst und die beiden hängen auch irgendwie zusammen. Wir haben mit einem ganz spannenden Imker gesprochen, der sagt, er macht Honig, ohne den Bienen das wegzunehmen. Klingt erstmal eigenartig, weil es eigentlich sowas wie die Jobbeschreibung meines Imkers ist, aber er hat ganz spannende Wege gefunden. Und da in diesem Doppelkapitel eigentlich steckt auch die Frage drin, wie können wir so eine vernünftige Behandlung von unserer Umwelt in Wert setzen? Also Streuobstwiesen zu pflegen zum Beispiel ist wahnsinnig aufwendig, lohnt sich überhaupt nicht wirtschaftlich. Aber wir haben hier eben zwei Betriebe dabei, die das als Ökosystemdienstleistung vermarkten, also zum Beispiel da Unternehmen mit an Bord holen und so eine Art Umweltsponsoring betreiben. Und gleichzeitig entstehen daraus total tolle Säfte. Also wir haben auch Ostmost und den Gutshof Graz mit dabei. Graz macht Schaumweine aus aus Streuobst in der Uckermark. Das sind total spannende Säfte und Schaumweine, die der produziert. Also versuchen das immer auch erlebbar und greifbar zu machen an den Produkten, die am Ende da rauskommen.
Das macht dann auch diese Mischung eures Buches aus, so aus Reportage, populärwissenschaftliches Werk. Das sind ja auch so die Stichworte, die man dazu auch schon findet und mit denen ihr ja nach außen geht. Auch so ein bisschen Ausflugsguide, dass man auch einfach tatsächlich mal dorthin fährt, wo das Essen für Berlin quasi, ne, wenn man das mal so sieht, wie die große Stadt Berlin auch oftmals einfach produziert wird und herkommt, wenn es denn direkt aus der Region kommt, sage ich jetzt mal so, dass man da auch einfach mal tatsächlich sieht und erlebt, wie du es auch gerade beschrieben hast, was da so passiert vor Ort.
Ja, es sind ein paar Betriebe dabei, da kann man super mal vorbeifahren. Viele bieten auch eine Hofführung an oder eine Weidetour. Es jubelt nicht jeder Bauer, wenn am Sonntag die Berliner auf der Schwelle stehen und Kühe streicheln wollen. Da muss man genauer hingucken, aber es sind viele, viele tolle Ausflugsziele dabei, ganz definitiv, ja.
Wie habt ihr denn jetzt diese 24 Produzentinnen, Gastronomen ausgewählt? 3 Jahre Recherchezeit, da steckt es ja wahrscheinlich auch schon nicht nur ja die Themenfindung, die Struktur des Buches und so weiter dahinter, sondern auch passende Menschen zu finden, die für euch genau dann ins Konzept und zu euren Kapiteln gepasst haben. Wie habt ihr die ausgewählt? Wie habt ihr sie gefunden?
Also erstmal muss man sagen, dass es in Berlin bestimmt, könnten wir nochmal 2 bis 3 Bücher füllen. So viele tolle Betriebe gibt es da mittlerweile. Sie sind oft sehr kleinteilig, aber uns war es eben auch wichtig, vom kleinen bis zum großen Betrieb alles so ein bisschen abzubilden, damit es eben nicht zu nischig wird, sondern eben auch Unternehmen wie das Landgut Pretschen, das ein riesiger Demeterhof ist, einfach auch das gute Essen für die Masse zugänglich macht und dass es eben nicht so ein reines Nischenprodukt bleibt. Und die Unternehmen haben wir ausgesucht. Ein bisschen befangen bin ich da natürlich auch, weil ich viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet habe und in tollen Restaurants wie dem Nobelhart und Schmutzig, dem Lode und Stein oder dem Trio gearbeitet habe und somit einfach auch jeden Tag den Kontakt zu diesen Unternehmen hatte. Und das hat sich dann eher auch so ein bisschen organisch ergeben, weil wir eben diese Reise des Essens, wie ich es jetzt mal nenne, nachzeichnen wollten. Deswegen haben wir jemanden, der Korn anbaut, einen Müller und eine Bäckerei, die das Ganze wieder verarbeitet. Genau, und so ist es eher so ein bisschen organisch entstanden. Und ich sag mal, es ist jetzt, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mal ein Buch über Essen schreiben, dann hatten wir schon oft offene Ohren, aber es gab natürlich auch ein paar Leute, die gedacht haben, ja, also da habe ich jetzt leider echt keine Zeit für, weil, und es ist, also haben wir jetzt auch gar nicht persönlich genommen, weil viele Landwirte einfach viel zu tun haben und dass dann da so 2 Yuppies vorbeikommen und sagen, ja, wir wollen ja hier mal was über euch schreiben.
Ja, war das jetzt noch die geringste Überraschung, die ihr bei euren Recherchen erlebt habt? Gab es da irgendwelche Dinge, die, ja, vielleicht kurios, aber auch genauso witzig oder ja, für euch erhellend waren, weil ihr damit gar nicht gerechnet habt?
Also ich finde es ja immer witzig, weil die Brandenburger haben, sage ich mal, einen eigenen Charme auf jeden Fall. Und den einen oder anderen mussten wir auch so ein bisschen überreden, sich so ein bisschen in Schale zu werfen und Berufskleidung, wenn wir dann die Fotos gemacht haben. Und dann war es so ein bisschen mürrisch und ja, ein bisschen brummelig. Und dann, aber als sie das Buch am Ende dann gesehen haben, es war ja auch, weil es ja so ein langer Prozess war, rechnen die Leute ja auch dann irgendwie gar nicht mehr damit und es ist ja auch nicht, dass sie denken, ah toll, da kommt jetzt ein Buch, sondern, ne, und aber als wir dann diese Feier gemacht haben, die Party, und dann war ich ganz überrascht, wie angefixt die Brandenburger waren und wie doll sie sich gefreut haben, dass sie, sage ich mal so, dass ihre Geschichte so erzählt wird und dass sie auch auf diese Art und Weise in Szene gesetzt wurden, dass die sozusagen, sag ich mal, dieser harte und schroffe Kern plötzlich ganz, ganz weich war. Und die sich so total gefreut haben. Das war schon irgendwie, also es war einerseits natürlich ein total schöner Moment, aber es war auch einfach sehr lustig zu sehen, wie die dann sagen, boah, was, sowas, also das, ne, dass sowas möglich ist in dieser Art und Weise.
Ist auch ein Stück Wertschätzung, glaube ich, einfach, ne? Mit Ruhe und Zeit und guten Fotos seine Geschichte erzählen zu können und in einem größeren Publikum erzählen zu können. Ja, ich hätte noch, mir ist spontan noch eingefallen, ich habe ein Objektiv vergessen in der Uckermark beim Gutshof Graz und habe das panisch gesucht beim nächsten Besuch dann und nicht finden können. Und irgendwann schrieb mir also der Florian Profit nicht durch, ich habe hier noch einen 24mm auf der Saftpresse liegen. Das ist möglicherweise deins. Das hat er mir geschickt. Und es kam ein Riesenpaket an mit Birnenschaumwein drin. Er hat dann gesagt im Nachhinein, ja, es hätte ja noch Platz im Paket gegeben. Also das war eine tolle Geste und ist ein ganz toller Mann, eine ganz tolle Getränke macht auch an der Stelle. Werbeblock Ende.
Naja, also ich finde es ja auch gut. Ihr habt ja auch bewusst diese Produzenten und auch Gastronomen ausgewählt, weil sie auch für bestimmte Themen stehen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht ja da bei den meisten irgendwo ganz weit oben. Das Thema Identität, regionale Identität ja genauso. Wie sehen denn die ganzen Menschen, mit denen ihr jetzt da zu tun habt, die Zukunft? Vor welchen Herausforderungen stehen sie denn, die Gastronomen und auch die Produzenten, die ihr porträtiert habt? Darüber wird man ja auch gesprochen haben. Und natürlich merkt man da auch, ja, ist ein emotionales Thema, weil sie alles mit Leidenschaft machen, was sie da machen. Und da kriegt ihr sicherlich ja auch einiges einfach auch mit. Und vielleicht sind das auch teilweise, ja, so würde ich mal sagen, mit Vorsicht oder mit, ja, auch vielleicht ein bisschen Wehmut in die Zukunft geschaut, was da so alles auf einen zukommt als Produzent, der mit der Natur arbeitet und auch von der Natur lebt.
Ja, Zukunftsfähigkeit ist, glaube ich, ein Thema, was alle Betriebe umtreibt. Für die einen macht es sich bemerkbar, weil Nachwuchskräfte fehlen, weil keiner mehr Metzgerei lernen will oder Bäcker werden möchte. Anderen wird der Acker weggepustet von Starkwinden und Humusschichten, die viele Jahrzehnte gebraucht haben, da plötzlich abgetragen werden. Also das ist eine ganz breite Palette, glaube ich, an Herausforderungen. Auf jeden Fall natürlich Starkwetterereignisse, Klimaveränderungen. Brandenburg hat es sowieso schon schwer mit rekordverdächtig schlechten Böden. Das versuchen wir ein bisschen zu erklären, so dass es irgendwie auch ohne großen wissenschaftlichen Background verständlich wird. Also diese Probleme werden tendenziell immer mehr. Also jetzt haben wir gerade mal ein gutes Jahr gehabt, aber die letzten 4 Jahre galten als Dürre in Brandenburg. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar an den Produkten, die so entstehen daraus.
Ja.
Ja, du hast wenig Niederschlag natürlich, was es einfach schwer macht. Deswegen muss man da einfach versuchen, die Natur resilienter zu machen, indem man vielleicht auch eben mehr Grünflächen pflanzt und auch wieder mehr Bäume und mehr Hecken, um einfach eben auch vor Winden zu schützen, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen mehr Biodiversität hervorzuheben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein extrem großes Problem mit der Energiepreiskrise durch den Ukraine-Krieg, aber auch Corona, also dass sozusagen einfach die Produkte extrem viel teurer geworden sind, gerade auch für die Betriebe, die kleinteilig arbeiten, weil einfach auch die Personalkosten natürlich sehr gestiegen sind und auch, ich meine, du wirst es auch wahrscheinlich von vielen Gastronomen hören, dass einfach auch die Gastronomie extrem herausfordernde Zeiten hat. Einmal ist die Mehrwertsteuer nach oben gegangen, darf man natürlich nicht vergessen, ist jetzt aber auch nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund sind natürlich einfach gestiegene Personalkosten, zu den gestiegenen Warenkosten. Und da müssen sich natürlich dann auch manche Gastronomen dann wieder entscheiden, kann ich mir das noch leisten, so regional einzukaufen, dass das Fleisch von einem ganzen Tier dann vielleicht um die 20 Kilo liegt? Oder gehe ich dann vielleicht doch wieder in den Großhandel und kaufe da für ganz andere Stückpreise ein und muss am Ende das auch nicht weiter verarbeiten? Ich glaube, dass das jetzt gerade auch eine ganz spannende Zeit ist, für die regionale Küche, um sich da zu emanzipieren und sozusagen den nächsten Schritt nach vorne zu gehen, um das einfach auch wieder vielen Menschen zugänglich zu machen und dass es sozusagen nicht in dieser Nische verschwindet, dass sich das nur einige Leute als Luxus sozusagen leisten, Regionalität und regionales Essen zu genießen.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Verfügbarkeit der regionalen Produkte aus? Kann man die tatsächlich überall kaufen und auch dann probieren? Kommen diese regionalen Produzenten aus Brandenburg, aus der Uckermark dann auch immer regelmäßig nach Berlin auf Märkte und so weiter? Da habt ihr ja sicherlich auch einen guten Überblick durch das Buch und durch die Recherchen.
Ja, wir haben zu jedem Porträt am Anfang ein paar Infos, wo kriege ich die Produkte her, ne? Wie komme ich ran? Also auch ganz praktische Hinweise, zum Beispiel ein paar Wochenmärkte aufgezählt. Ne? Vieles landet eben auf dem Wochenmarkt, wir haben ein paar Restaurants dabei, eben weil die am Ende dieser Wertschöpfungskette stehen. Tatsächlich ist es aber, und auch dafür versuchen wir ja zu sensibilisieren, ein bisschen schwieriger, verlässlich zu planen. Also von Micha Schäfer aus dem Nobel hatten Schmutzig gibt's ein Zitat, der hat sowas sinngemäß gesagt wie, naja, wenn ich 200 Möhrchen bestelle für nächste Woche, dann zeigt mir mein Landwirt einen Vogel und sagt, können wir gerne für nächstes Jahr mit planen, aber müssen wir langfristig drüber reden. Ne? Und so Symbiosen werden auch beschrieben, wie kann also eine gemeinsame Anbauplanung aussehen von Restaurants zusammen mit Landwirten. Das ist total spannend und das ist überhaupt nicht die Regel, dass sich ein Koch und ein Bauer kennen. Das ist eine absolute Ausnahme und da haben wir eben ein paar Betriebe, die das ausprobieren. Es kann auch sein, dass es in ein paar Jahren schon wieder anders aussieht, aber das ist so eine Bestandsaufnahme von Betrieben, die das probieren, die auch so Leuchtturmwirkung haben, glaube ich, weil sie zeigen, dass es funktionieren kann. Ich glaube, es ist auch ganz viel Mut dabei bei einigen Betrieben, die sagen, ich weiß gar nicht, ob es mich in 5 Jahren noch gibt, aber ich möchte angesichts dieser Klimalage was tun. Ich will nicht untätig gewesen sein und da sind ungewöhnliche Entscheidungen dabei. Haben 2 Betriebe, die haben ein paar tausend Pappeln auf den Acker gepflanzt. Da haben die konventionell wirtschaftenden Landwirte nebenan haben sich krumm und schief gelacht, aber es führt dazu, dass Winde weniger den Acker wegpusten. Ne?
Um vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Verfügbarkeit, da hat natürlich auch die Markthalle 9 einen großen Beitrag geleistet. Das haben wir von ganz vielen Betrieben gehört, die entweder auch ein bisschen daraus entstanden sind oder das so als Umschlagsplatz für regionales Essen nutzen.
Berlin spielt da natürlich dann schon eine große Rolle auch für die Entwicklung der regionalen Kulinarik, aber auch genau solcher regionalen Produzenten, die dann einfach auch nochmal einen größeren Markt haben, sowohl in die Gastronomie als auch dann natürlich zum Endkunden hin. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist Berlin für diese Entwicklung der regionalen Kulinarik?
Ich glaube, Berlin ist ein tolles Beispiel, weil die Voraussetzungen in Berlin sehr, sehr schlecht waren. Brandenburg war jahrzehntelang verschrien als kulinarische Wüste, als Bockwurst-Niemandsland. Und es hat sehr kurz gedauert. Also wir reden eigentlich über die letzten 10, 15 Jahre, in denen so eine neue Berliner Küche entstanden ist. Deshalb finde ich es eigentlich total spannend, das ein bisschen auch als Modellregion zu betrachten. Ich glaube, es gibt andere Landstriche in Deutschland, die schon viel mehr Tradition haben, auf die sie zurückblicken können. Wir dürfen nicht vergessen, dass vor der Wende natürlich die Bedingungen ganz anders waren und auch mit der Treuhand danach durchaus ganz große Hürden waren, so kleinteilig zu arbeiten, überhaupt Land erstmal zu bekommen. Also das gehört alles zu den Voraussetzungen, die, glaube ich, in Berlin sehr besonders sind im Vergleich zu vielen anderen Regionen in Deutschland. Ich glaube aber, es ist ein Buch, was nicht nur in Berlin und Brandenburg spannend ist, sondern es stecken ganz viele Beobachtungen drin, die sich bestimmt genauso am Chiemsee finden lassen würden. Oder in
ganz Saarland.
Ja, genau. Ich meine, das Thema ist natürlich genau auf viele Regionen übertragbar. Ne? Man hat natürlich überall, ihr sprecht ja auch von kulinarischen Landschaften mit lokaler Identität. Und genau das findet sich natürlich überall. Im Idealfall natürlich im Umkreis von einer Großstadt, die natürlich dann auch nochmal ein ganz anderes Einzugsgebiet bietet. Ich lebe ja aktuell hier im Schwarzwald. Hier merkt man es im Endeffekt genauso, nur ist es deutlich weiter zerklüftet, dass man hier überall Hofläden hat, die entsprechend ihre Produkte in der Eigenvermarktung, in der Selbstvermarktung anbieten. Und das finde ich natürlich wunderbar, direkt beim Produzenten einfach auch einzukaufen oder einkaufen zu können. Es bedarf aber nicht nur, ich sag mal, Geld spielt natürlich auch immer eine Rolle, aber es hier im ländlichen Bereich bedarf es einfach tatsächlich eines fahrbaren Untersatzes, weil sonst komme ich schlicht und ergreifend gar nicht zum Hofladen hin. Klar, regional gibt es so ein paar Märkte hier in Freudenstadt, aber das sind nicht alle vertreten. Das finde ich nämlich total schade, dass es wenig solcher Bauernmärkte dann im im urbanen Umfeld gibt. In Städten ist das üblicher, dass dann die Bauern da tatsächlich oder Produzenten zu Bauernmärkten kommen, in Großstädten. Aber so, wenn man dann im urbanen Umfeld lebt, dann gibt's das tatsächlich gar nicht. Was sich etabliert, das vielleicht, würde mich auch mal interessieren, ob sowas bei euch da in der Region auch ist, entsprechend Smart Stores oder auch Verkaufsautomaten, die dann dort irgendwo stehen, entweder an den Höfen oder aber auch in Nähe der Städte, damit man dann dort tatsächlich dann auch einkaufen kann. Gibt es sowas, solche Konzepte dann auch bei euch?
Also eine Sache kurz nochmal vorweg ist, ja, dass natürlich die Landwirte in Berlin, Brandenburg hat natürlich eben einfach so eine Hassliebe. Die Berliner, ne, denken immer, sie haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen, und die Brandenburger sind natürlich davon auch ein bisschen genervt, wenn die Berliner wieder aufs Land fahren und irgendwie die Leute bekehren wollen, wie das richtige Leben geht. Und gleichzeitig sind natürlich einfach die Leute in Brandenburg darauf angewiesen, die Landwirtin, dass die Berliner die Produkte abnehmen, weil einfach in ihrer Region einfach manchmal die Kaufkraft nicht so stark ist und auch manchmal die Leute einfach keinen Bock drauf haben. Das heißt also, da ist Berlin einfach schon natürlich zentral und ausschlaggebend, dass die Leute sozusagen eben diese identitätsstiftenden Produkte haben und kaufen. Und ich sag mal, so Verkaufsautomaten und sowas kenne ich nicht. Es gibt natürlich sowas wie Marktschwärmerei, aber auch das hat durch nach Corona erstmal wieder einen Down erlebt und jetzt durch den Ukraine-Krieg. Also diese Konzepte ringen auch so ein bisschen um Lösungen. Aber zum Beispiel hat jetzt gerade einer unserer Betriebe, Wilmers Gärten, einen eigenen Hofladen aufgemacht mitten in der Stadt, um den sie gut beliefern können. Und das fand ich ganz spannend. Maria hat das eben so erzählt. Sie hat ganz viel Roggen. Und wenn sie das eben selber in Wert setzt, indem sie das mühlen lässt und dann selber verbackt, dann hat sie sozusagen einfach eine viel höhere Wertschöpfung und kann auch sozusagen wirtschaftlich ein bisschen besser überleben, als wenn sie das in ihren vermeintlich kleinen Mengen weiterverkauft. Und so, sage ich mal, müssen die Leute schon ein bisschen erfinderisch sein, aber die haben eben viel Pioniergeist, um sozusagen sich da einfach dauerhaft in der in den Köpfen der Leute festzusetzen und auf den Tellern zu landen.
Ja, ein wichtiger Punkt, den du da auch angesprochen hast, ne, die Veredelung, die Verarbeitung der eigenen Produkte, die sich dann letzten Endes ja auch deutlich besser vermarkten lassen. Ich finde es natürlich auch, was ihr wunderbar ja auch beschreibt, diese regionale Wertschöpfungskette, dass dann tatsächlich auch ja der Geldfluss innerhalb der Region bleibt im Optimalfall und nicht irgendwie von innen nach außen. Und, von daher finde ich das sehr, sehr gut. Ihr habt nicht nur mit Produzenten, Gastronomen gesprochen. Ihr habt ja auch Wissenschaftlern und NGOs Bereiche eingeräumt, würde ich mal so sagen. Welche Erkenntnisse haben denn diese Gespräche gebracht? Waren die zu hochtrabend, dass ihr sie auch nochmal so verständlich runterbrechen musstet, dass sie jeder leicht zugänglich, ihr habt es ja auch gesagt, gut verdaubar, einfach auch lesen kann?
Ich glaube, es war eine ganz, ganz breite Palette, die sich da ergeben hat. Das war vor allem Felix Steckenpferd, ne? Das waren über 50 Gesprächspartner. Da waren emeritierte Professoren dabei und Menschen aus NGOs und Aktivisten. Also das war auch der Versuch, ein ganz breites Bild zu zeichnen, ne? Wie blicken verschiedene Menschen mit verschiedenen politischen Hintergründen auch auf diese Themen? Ich glaube, es ist total wichtig, auch eine inhaltliche Basis zu setzen, um zu verstehen, warum arbeiten denn die Betriebe, die wir vorstellen, so wie sie arbeiten. Und was machen die anders, als es konventionell zugeht? Ne? Und was wir ein bisschen versucht haben, ist eine Art Übersetzungsarbeit. Also wie kann man nerdige Fachsprache so aufarbeiten und so übersichtlich gestalten, dass es Spaß macht zu lesen, dass man in wenigen Absätzen ungefähr versteht, worum es geht, ohne dass zu viele Infos verloren gehen. Und ich glaube, von dem Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist das ganz gut gelungen. Wir haben bestimmt ein doppelt so langes Manuskript gehabt am Anfang und haben das gehört. Aber es ist schon immer noch relativ gehaltvoll, glaube ich.
Aber auch diese Gruppe war recht heterogen, und auch die einen haben gesagt, ja, das Buch ist viel zu grün. Manchen geht es dann auch wieder nicht weit genug. Also in der Landwirtschaft, da treffen natürlich auch Welten und Sichtweisen auf die Welt und so zusammen. Und deswegen haben wir einfach versucht, so gut es geht, objektiv zu bleiben, um halt einfach, dass die Menschen sich selber ein Bild machen können. Natürlich mit dem Einschlag, dass wir an eine zukunftsfähige Welt und Landwirtschaft glauben und auch da unseren Beitrag mit dem Buch dazu leisten wollen.
Zum Abschluss, was wünscht ihr euch, dass die Leser aus eurem Buch denn mitnehmen?
Appetit.
Also ich
Lust,
glaube, wenn
Regionalität.
Wenn das Buch eins machen soll, dann vor allem Appetit. Und ich glaube, das ist die beste treibende Kraft, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn das gut schmeckt und wenn ich das auf der Zunge auch fühlen kann, was ich da lese, dann ist es schon mal leichter zugänglich. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir es schaffen, damit ein Interesse zu wecken, auch für die unsichtbaren Teile, die so in der Wertschöpfung hinterm Essen stecken, ein bisschen sich reinzuschmökern, sich einzulassen, auch auf Storytelling, auf interessante Geschichten und Biografien, die da drin vorkommen. Ich glaube, das macht auch Spaß, einfach nach Feierabend da auf dem Sofa ein bisschen durchzublättern.
Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank euch beiden. Wir haben ja viel über Vielfalt, Innovation in der lokalen Lebensmittelproduktion jetzt auch gehört. Wer noch mehr darüber erfahren will, dem ist das Buch natürlich ans Herz gelegt. Man findet es überall unter dem Titel Vom guten Essen, Anbau und Genuss in Berlin und Brandenburg im Buchhandel oder auch direkt bei euch. Kann man es natürlich auch beziehen, nehme ich doch mal an. Könnt ihr auch noch gleich sagen. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr uns einfach so einen Einblick in diese Genusswelt und auch in die kulinarische Identität von Berlin und Brandenburg gegeben habt.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung, genau. Am besten kriegt man es auf der Verlagswebsite, thegentletemper.com.
Ich verlinke das natürlich auch, also findet man auch dort. Und auf alle Fälle mit dem Buch könnt ihr natürlich auch auf der Spur des Geschmacks bleiben. Herzlichen Dank.
Gerne. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen vom guten Essen und dann bekommt ihr ja vielleicht noch mal ein bisschen besseren Einblick.
Jo, ciao Johannes.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.